Als erstes vielleicht erstmal die Frage, was ist denn eigentlich eine sogenannte Ökomodellregion?
Ja, davon gibt es 8 in Niedersachsen. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Die neueste ist Göttingen und Hameln-Pyrmont ist seit November letzten Jahr dabei, also aktiv. Und die sollen quasi so ein bisschen die Wirtschaftsförderung für Bio im Lokalen sein, sage ich mal.
Warum ist der Landkreis Hameln-Pyrmont Ökomodellregion geworden?
Da gab es, wie gesagt, eine Ausschreibung vom Land. Letztendlich ist das ein Landesprojekt. Gibt es auch in anderen Bundesländern schon, auch deutlich mehr schon. Bayern hat da über 16, glaube ich. Hessen ist eine ganze große Ökomodellregion. Da konnte man sich drauf bewerben und ich denke, es ist schon attraktiv. Das hört sich erstmal, man kann irgendwas damit verbinden, ne? Hört sich erstmal gut an. Und wenn man dann noch was für die Biolandwirtschaft vor Ort machen kann und das, was dahinter kommt, also die Verarbeiter und die Vermarkter, dann ja, ist ein sehr hoher Zuschuss vom Land auch. Also der Landkreis muss eigentlich nur Ja sagen.
Genau, also die Initiative ging quasi vom Land Niedersachsen aus und der Landkreis hat dann gesagt, das könnten wir uns vorstellen und wir machen das.
Genau, ja.
Wer sich mit gesunder Ernährung und nachhaltiger Produktion von Nahrungsmitteln befasst, der stößt ja schnell mal auf biozertifizierte Lebensmittel. Aber was genau heißt Bio eigentlich?
Also die Begriffe Bio und Öko und auch ökologisch ausgeschrieben sind durch eine EU-Verordnung geschützt. Man darf also nicht auf ein Produkt einfach raufschreiben, weil man sagt, das ist ein cooles Produkt, das ist ein Bioprodukt. Nein, Opas Äpfel sind auch nicht Bio, weil sie nicht zertifiziert sind. Tatsächlich gab es früher, die letzte Bio-Kampagne groß angelegt, staatlich, war in den 90ern. Mittlerweile verbinden viele damit sowas wie, ja, es ist irgendwie besser. Die glauben, sie wären was Besseres, das ist dann auch manchmal. Tatsächlich ist es einfach, dieses Produkt ist konform einer EU-Verordnung.
Okay, das heißt, ich kann nicht sagen, nur weil der Apfel bei mir im Garten einfach so am Baum wächst, weil ich da nicht dran mache, ist der nicht direkt Bio.
Nee, genau. Also Bio ist immer auch das Versprechen, wir haben das kontrolliert. Ne? Gerade in Deutschland ist eine sehr hohe Glaubwürdigkeit auch einfach für Biobetriebe und die will man über dieses Zertifikat erhalten und deshalb sind die Verbände und sind alle Akteure da auch sehr hinterher, dass wirklich, wo Bio draufsteht, auch Bio drin ist.
Was vielleicht gerne auch mal verwechselt wird, sind die Begriffe Bio und regional. Also wenn ich jetzt eine Bio-Gurke kaufe, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass sie jetzt auch vom nächstgelegenen Hof kommt, oder?
Das ist richtig. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass in der Verbraucherwertschätzung der Begriff regional oder die Regionalität noch höher bewertet wird als Bio. Ich stehe jetzt hier für eine Bio-Organisation sozusagen und ich sage, wer regional sagt, muss auch Bio essen, weil eigentlich nur Bio wirklich regional sein kann. Der Umkehrschluss gilt nicht. Nicht alles Bio ist regional, aber nur Bio kann wirklich regional sein, weil, das können wir uns gerne im Detail angucken, die ganzen Betriebsmittel, alles das, was man braucht, damit die Pflanze wächst oder das Tier, das kommt in der konventionellen Landwirtschaft von sehr weit her. Und dann ist regional oft nur, der Bauer wohnt hier.
Genau, das heißt, es ist quasi nicht, wenn ich da jetzt, ich sag mal, im Extremfall vielleicht einen Schlachthof neben mir habe, heißt das ja nicht, dass ich das Steak auch 5 Kilometer weiter kaufen kann, sondern das kann ja auch irgendwo in Bayern zum Beispiel im Regal landen.
Genau, also wer in Reda Wiedenbrück wohnt, kann auch regionale Bio-Schweinenacken von Tönnies kaufen. Die kommen halt doch aus einem großen Teil von Deutschland. Und ne, der Dünger kommt, das haben wir ja jetzt gerade auch mit der Krise gehört, Russland ist ein riesen Düngerproduzent, Ukraine war auch ein großer Düngerproduzent. Futtermittel auch ganz, ganz klar aus dem Südeuropa, aus dem Osten, aus Südamerika. Ohne die Futtermittelimporte wäre die Tierproduktion in Deutschland so, wie sie ist, nicht möglich. Und die Liste geht weiter und auch da sind die Biobetriebe nicht perfekt, aber sie sind näher dran an der wirklichen Regionalität.
Genau, Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass einige Menschen vielleicht ja auch abwägen zwischen regional, Bio, was ist mir auch wichtiger, aber Sie haben ja auch gesagt, eigentlich geht das beides nur im Einklang und man kann nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, oder?
Kann ich so unterschreiben, ja.
Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Die Ökomodellregion, fördert die Biolandwirtschaft und wenn ja, in welchem Umfang, wie macht der Landkreis das, sage ich mal?
Also ich hoffe doch, dass wir was tun können für die Biobetriebe, aber es ist jetzt keine investive Förderung nach dem Motto, wir haben einen großen Geldbeutel und verteilen den, sondern es geht um eine Netzwerkstelle letztendlich und ne, um eine Vollzeitstelle, die irgendwie Zeit hat und Muße hat, das zu tun, was man im Arbeitsalltag nicht hinkriegt als Betriebsleiterin, Betriebsleiter. Ein Beispiel, ein vielversprechendes Projekt ist gerade, wir versuchen einen Lieferdienst aufzubauen, der Business to Business heißt das auf Neudeutsch, der also so ein bisschen die Post spielt zwischen Bio-Unternehmen hier in der Region. Ne, wenn man mal 10 Sack Kartoffeln irgendwo hingebracht haben muss, dass der Betriebsleiter nicht selber fahren muss, sondern Leute, die sowieso da vorbeifahren, das mitnehmen, abliefern, schicke Sache an sich.
Das heißt, Sie sind quasi auch mit diesen Betrieben im Kontakt, um dann helfen zu können, wo Bedarfe sind, dass die untereinander, ja, sage ich mal, sich gegenseitig ihre Arbeit erleichtern können.
Ich kenne die meisten Betriebsleiterinnen mittlerweile persönlich, genau. Ich habe auch mit einigen schon zusammengearbeitet. Ich war vorher Angestellter einfach auf einem Biobetrieb hier in der Gegend. Und da ist schon ein Austausch da und kommen auch Ideen. Und oft ne, frage ich dann, sollen wir das machen? Ist das eine gute Sache? Und dann geben die mir ein Feedback und genau.
Kommen wir zum Thema Bio-Lebensmittel. Wie vertrauenswürdig ist denn eigentlich die Zertifizierung von Bio-Lebensmitteln? Also kann es da auch vorkommen, dass Lebensmittel zu Unrecht zertifiziert sind?
Also ich hatte ja gerade schon gesagt, die meisten Biobetriebe hier im Landkreis kenne ich persönlich, die Leute, die dahinter stehen. Und viele von denen sind auch schon Bio, noch bevor es Bio überhaupt gab. Die EU-Verordnung ist von 91 und das deutsche Siegel, was die meisten kennen, ist erst aus der Jahrtausendwende. Die sind sehr glaubwürdig, die leben das, haben sich natürlich auch weiterentwickelt in den 30, 40 Jahren, in denen die meisten jetzt dabei sind. Natürlich gibt es immer wieder Skandale, was Zertifizierung angeht. In Deutschland betrifft das meistens Legehennenbetriebe, weil es einfach schwierig ist, als Kontrolleur zu sagen, ja, das sind jetzt 6.000 oder sind denn 6.500, ne? Da sind tatsächlich bis zu einem gewissen Grad Grenzen gesetzt. Das größte Problem, was ich sehe, ist tatsächlich, und das jetzt nicht aus nationalistischen Beweggründen oder so, sondern es gibt eine Menge Bio, was von auch aus dem außereuropäischen Ausland nach in den EU-Markt kommt. Und da gibt es doch immer wieder begründete Zweifel teilweise, ob davon alles EU-konform produziert wurde. Und das sind halt leider auch die Anbieter, die geringsten Preise machen. Und da liegt also der Verdacht nahe oft, ne, dass bei einer chinesischen Leinsaat nicht ganz so genau hingeguckt wurde.
Das heißt, die Richtlinien, was Bio ist, die sind auf der Welt dann auch verschieden?
Es gibt USDA Bio, also das US Bio, es gibt ein japanisches Bio, es gibt ein Schweizer Bio, Schweiz ist ja auch nicht in der EU. Es gibt auch eine internationale Bio-Zusammenarbeit. Also die Standards gleichen sich schon sehr stark. Und wenn was hier als Bio eingeführt werden soll, dann muss es auch auf dem Papier auf jeden Fall den Standards genügen, die wir in der EU erheben. Das auf jeden Fall.
Jetzt haben wir gerade schon über Fleisch gesprochen. Ein Thema sind ja auch die Pflanzen und die Dinge, die auf den Feldern wachsen. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Begriffen Pflanzenschutz und Pestizide? Der wird ja oft für das Gleiche verwendet von einigen Leuten, aber da wird ja ein Unterschied sein.
Ja, Pflanzenschutz, da stellt sich natürlich die Frage, ne, welche Pflanze schützen wir? Natürlich nur die, die ich haben will. Also das ist ein Begriff, der vor allem von der Industrie verwendet wird, die diese Mittel vertreibt. Es ist jetzt auch nicht illegal, aber es ist halt eine Beschönigung. Pestizid, das ist letztendlich ein Anglizismus. Das bedeutet nichts anderes als eine Pest, also ein Schadorganismus. Im Englischen ist ein Pest, ein Schadorganismus, der eben gehäuft auftritt, wird bekämpft. Und das zieht, heißt, dass es tendenziell abgetötet wird. Beides ist verwendbar. Man kann auch Spritzmittel sagen. Das ist ein bisschen unvollständig, weil manche Pestizide auch nicht flüssig ausgebracht werden, sondern auch als Staub. Ich verwende Pestizide. Der Deutsche Bauernverband verwendet Pflanzenschutz. Ist eine Geschmackssache.
Kann die Welt eigentlich ernährt werden, wenn jeder Bio kaufen würde?
Das ist eine Frage, die tatsächlich seit den 90ern immer wieder gestellt wird und zwar ein bisschen abgeflacht, aber das da, dahinter stecken, also wenn sie in einem Ur-Bio die Frage stellen, dann kommen da ganz viele Grabenkämpfe und so hoch. Ich bin noch nicht ganz so alt, dass ich das mitgemacht hätte, von daher, ja, eine Ikone aus dem Biolandbau, Felix Prinz Löwenstein, langjähriger Bioland-Vorsitzender, BLW-Vorsitzender, hat gesagt, die Welt kann nur bio ernährt werden. Also tatsächlich ernährt sich ein Großteil der Welt ohne synthetischen Pflanzenschutz und ohne synthetischen Dünger. Der Großteil der Weltbevölkerung wird nämlich von Kleinbauern ernährt. Und die sind meistens noch auf traditionellen Methoden, bauen die an. Von daher, das, was wir immer so sagen, wir müssen die Welt ernähren und so, da habe ich immer ein sehr großes Fragezeichen, weil es stimmt schon jetzt nicht. Wir schaffen es schon jetzt nicht mit der Überproduktion letztendlich. Es ist genug da, es ist ein Verteilungsproblem. Wir schaffen es jetzt schon nicht, es an alle zu verteilen. Und wir werden es auch in Zukunft nicht schaffen, wenn wir die Lehren aus den Problemen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart nicht ziehen. Und von daher, ja, ganz klar, Bio kann die Welt ernähren, Bio wird die Welt ernähren, nur Bio kann die Welt ernähren.
Zu den Unterschieden vielleicht auch, was Bio bei den verschiedenen Produkten bedeutet. Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, ich kaufe zwar Bio, aber 100% Bio kann ich oder möchte ich mir nicht leisten und sagen dann zum Beispiel, tierische Produkte, also Milch, Käse, Fleisch, da kaufe ich Bio, aber bei Pflanzen kaufe ich, egal was da dran steht, ob da Bio oder nicht dran steht, wo ist da der Unterschied? Kann man das machen?
Natürlich kann man das machen, auf jeden Fall. Also die Bio-Diskussion ist ja auch, es wird den Bios oft vorgeworfen, dass so auf Verzicht und auf Müssen gepredigt wird. Das kann ich so nicht sehen. Es gibt viele Menschen, die selektiv einkaufen, ganz klar. Also das gängigste Bioprodukt sind Eier. Das schlecht laufendste Bioprodukt ist Hähnchenfleisch. Das zeigt schon genau, dass Menschen sehr selektiv einkaufen. Bei Eiern gibt es einen ganz kleinen Grund. Da gab es einfach viele Skandale, auch was konventionelle Eier anging. Und da haben sich die Leute gesagt, okay, nee, bei so einem sensiblen Lebensmittel, was ja teilweise sogar roh verziert wird oder eben auch in Rohgerichten drin ist, will ich auf jeden Fall eine höchstmögliche Qualität, möglichst wenig Schadstoffe. Und da kann Bio schon punkten. Und ich würde es tendenziell auch immer so machen, wenn man nur selektiv einkauft, dann kaufen Sie tierische Lebensmittel in Bioqualität, weil Tiere Schadstoffe sammeln, ne, über ihr ganzes Leben lang. Und man kann jedes Lebensmittel, was in Deutschland im Handel angeboten wird, problemlos verzehren. Und wenn ich mir den Klimawandel angucke, dann werden wir wahrscheinlich nicht an ernährungsbedingten Krankheiten sterben. Aber es ist aus Gesundheits- oder genau aus dieser Überlegung heraus, wo brauche ich die beste Qualität, sind tierische Lebensmittel auf jeden Fall das, womit ich anfangen würde, auch wenn die deutlich höhere Preisdifferenz haben als die pflanzlichen.
Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, 30% Bio bis 2030. In Niedersachsen möchte man immerhin auf 15% im selben Zeitraum. Was glauben Sie, wie sich der Bioanbau bis dahin entwickeln wird?
Das ist momentan wirklich eine sehr interessante Frage, auf die niemand eine Prognose abgeben kann, die also eine sehr verlässliche Prognose abgeben kann. Meine Hoffnung ist, dass wir sehen es ja gerade, Stickstoffdünger wird knapp, deshalb können manche Leute ihre AdBlue-Tanks nicht mehr auffüllen. Das ist auch tatsächlich in der Landwirtschaft ein Riesenproblem, wenn das so kommen wird. Wenn diese externen Betriebsmittel, von denen wir vorhin sprachen, immer teurer werden, dann hoffe ich, dass die Preisdifferenz zwischen Bio und konventionell immer weiter abschmilzt. Und wir sehen es schon jetzt in manchen Produkten, ich habe mir das gestern mal angeguckt, Aldi zum Beispiel, ne, Weidemilch konventionell 1,45, Gut Bio-Milch 1,45, Bärenmarke 1,79. Ne? Also die Bärenmarke kaufen, die könnten auch einfach Bio-Milch kaufen. Es ist, ne, die zahlen weniger.
Da gibt es die Möglichkeit durchaus. Aber Sie haben gerade schon über die Preise gesprochen. Zurzeit wird ja auch vieles teurer. Wie kann man die Kundinnen und Kunden dann überzeugen, auch überall Bio zu kaufen? Also bei der Milch haben Sie gerade schon ja ein sehr überzeugendes Beispiel gemacht, würde ich sagen, wenn die Biomilch da teilweise sogar günstiger dann schon ist.
Günstige einkaufen, ist ein platter Spruch, aber ich glaube, er stimmt. Günstige einkaufen geht am einfachsten, indem man teure Produkte weglässt. Und die teuren Produkte sind tatsächlich nicht, da ist ja der Unterschied nicht Bio oder konventionell, sondern Chips sind ein unglaublich teures Produkt zum Beispiel, ja. Ich kaufe fast gar nichts für richtig viel Geld. Wenn man sich das aufs Kilo hochrechnet, würde man dafür, also zu dem Preis würde man nie Kartoffeln kaufen, aber es ist nur Kartoffeln mit Öl. So. Der deutsche Haushalt, der Durchschnitts, ich rede nur von Statistik, ne? Ich will niemandem was vorschreiben. Der deutsche Durchschnittshaushalt kauft einfach immer noch sehr viele Sachen, die sehr teuer sind. Pro Kilo, pro Nährwert. Und man kann sich auf jeden Fall mit fast jedem Budget, also ich rede nicht von einer von dritter Welt oder so, ne? Mit fast jedem Budget kann man sich gut biologisch ernähren, aber Einkaufen hat was mit Gewohnheit zu tun. Und das ist ganz schwer zu ändern, auch persönlich, ne?
Dann zum Abschluss vielleicht noch, Sie haben ja auch einen Stand, sind heute noch bis 15 Uhr hier auf den Umwelttagen Weserbergland. Was kann man dort machen, erleben, mit Ihnen vielleicht auch ins Gespräch kommen?
Die ganze Biovielfalt aus der Region. Wir haben eine Menge Bioprodukte, die von Verarbeitern aus Hameln, aus Bad Pyrmont, aus Bofzen, Landkreis Holzminden kommen. Das ist ein großes Angebot an Gemüse und an Feld, also an frischen Sachen gibt im Biobereich. Da sind wir hier wirklich sehr stark. Das habe ich jetzt nicht alles da, sonst würde ich ja das ganze Haus füllen. Aber das eine oder andere, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, was man gerne auch probieren darf, Aho Bio zum Beispiel oder auch die Vitam-Aufstriche, genau, ist vielleicht mal was anderes. Gerne vorbeikommen.